Feuer. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, nicht Propheten und Gelehrte. Gewissheit. Gewissheit. Lebendiges Durchdrungensein. Freude. Frieden. Gott Jesus Christus, dein Gott wird mein Gott sein. Vergessen der Welt und alles andere außer Gott. Er ist nicht zu finden, es sei denn auf den Wegen, die das Evangelium bezeichnet. Größe der menschlichen Seele. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich erkannt. Freude. 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 Tränen der Freude. Diese Worte, sie stammen aus der Feder des großen Physikers, Mathematikers Blaise Pascal. Sie wurden von einem Hausknecht gefunden, wenige Tage nach Pascals Tod am 19. August 1662 aufgeschrieben auf einem Pergamentstreifen und eingenäht auf dessen Jackenkragen. Blaise Pascal hatte sie in der Nacht vom 23. auf den 24. November 1654 geschrieben. Diese Nacht, die den Wendepunkt seines Lebens markiert. Der große Wissenschaftler hatte mit dem Herzen Gott erkannt und erfahren, was es bedeutet, vom Feuer Gottes berührt zu werden. Das war der Zeitpunkt seiner Bekehrung, seiner Neugeburt. Und dieses Erlebnis, es war so tiefgehend, dass er es bis zu seinem Tod auf seinem Herzen tragen wollte. Und so hat er das sogenannte Memorial seit jener Nacht immer bei sich getragen als Urkunde seines Neuanfangs. Als unvergessliches Erinnerungszeichen, aber vielleicht auch als, wer weiß, als Gedächtnisstütze für Zeiten der Anfechtung und des Leidens. Und wir wissen aus seiner Biografie, dass er oft krank war und gelitten hat. Jedes Mal, wenn ich Pascals Worte lese, berühren sie mich. Den dreieinen Gott zu erfahren. Wir haben vorhin den dreieinen Gott im letzten Lobpreislied angebetet. Diesen dreieinen Gott zu erfahren, eine Beziehung zu dem Gott des brennenden Dornbusches zu bekommen. Den Vater des Herrn Jesus Christus kennenzulernen. Das ist absolute Freude. Dreimalige Freude, wie Pascal es hier aufgeschrieben hat. Unendliche Freude. Mit dieser Freude, aus dieser Freude wollte Pascal leben und deshalb trug er diese Worte auf seinem Herzen. Ihr Lieben, der Ewald hat es schon ganz klar angedeutet und ich finde das gut, dass wir auch eine Woche nach Ostern uns immer noch mit Ostern beschäftigen. Wir kommen von Ostern her. Und die Tatsache, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, das ist die Quelle dieser Freude. Und Ewald hat es auch schon erwähnt, ich konnte mich nicht mehr erinnern an das Datum, es ist nicht lange her, es war also noch im Februar. Da habe ich also in einer Themenpredigt eben gerade über dieses Thema auch schon gesprochen, Freude ernst nehmen, erinnert ihr euch noch? Und am Ende der Predigt haben wir uns noch einmal begrüßt mit diesem griechischen Grußwort, das zur gewöhnlichen Begrüßungsformel der ersten Christen wurde. Wisst ihr noch, welches dieses Wort war, dieses Begrüßungswort? Das ist der Ostergruß. Aber wie haben sich die ersten Christen eigentlich begrüßt? Und es hat etwas zu tun mit dem Ostergruß indirekt, weil die Frauen, als sie vom Grab an jenem Morgen weggingen und der Auferstandene ihnen erschien, wie hat er sie begrüßt? Chairete. Das ist das Wort. Chairete. Und es begrüßt zum einen, und es bezeichnet zum einen diese Grußformel, ich grüße dich. Aber wörtlich heißt es eigentlich, freut euch. Ich möchte also heute in dieser Predigt dieses Thema noch weiter vertiefen. Dieses Thema, ich habe es mal so bezeichnet, die Freude des Glaubens. Weil ich mir wünsche, dass wir Menschen sind, aber auch hier eine Gemeinde sind, die erfüllt ist mit dieser Freude des Glaubens. Und darüber schreibt der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, den er an die Christen der Provinzen Kleinasiens, die in der Zerstreuung lebten, adressiert. Und schon gleich am Anfang, bevor er überhaupt die Leser mit dem Segensgruß grüßt, stellt er ihre wahre Identität auf den Leuchter. Er schreibt seinen Brief an die auserwählten Fremdlinge, an Menschen, die zur großen Familie Gottes gehören. Und in den Versen, die wir jetzt gleich lesen und auslegen wollen, fährt er fort, über die grandiose Errettung und Hoffnung zu schreiben, die wir als Christen haben. Und das ist nicht nur trockene Dogmatik, sondern etwas, was wir tief in unserem Herzen, wie der große Mathematiker das auch erlebte, als Freude empfinden. Die Freude des Glaubens wird in einem Lobpreis ausgedrückt, der im Urtext eine einzige lange Zeile ist. Lasst uns also aus dem ersten Kapitel des ersten Petrusbriefes die Verse 3 bis 12 lesen. Da heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit steht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete. Als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welchen Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Meine Lieben, das ist ein Text, ein Wort Gottes, das geladen ist mit wunderbaren geistlichen Wahrheiten. Der Apostel Petrus, er lenkt unseren Blick in den Versen 3 und 5 zuerst auf die Freude, die wir als Christen haben, wegen der lebendigen Hoffnung, die uns geschenkt wurde von Gott, dem Vater, durch unsere Neugeburt. Und er beginnt ganz nach der Tradition der jüdischen Gebetsliturgie mit einem Lobpreis Gottes: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wir fragen uns, ist dieses Lob überhaupt angebracht? Er schreibt ja an Christen, die bedrängt und verfolgt wurden. Offensichtlich ja. Denn Loben zieht nach oben. Wenn wir uns darauf besinnen, wer Gott ist, wenn wir uns daran erinnern, dass er unser Vater geworden ist. Und wenn wir darüber nachdenken, was er getan hat, in uns, an uns. Und dazu sind auch diese Feiertage da, als Erinnerungshilfen, einschließlich des Sabbats, was für uns der Sonntag ist, wenn wir hier zusammenkommen und Gottesdienst feiern. Dann können wir gar nicht anders, als uns zu freuen. Und unsere Freude, sie kommt zum Ausdruck, oder sie wird zum Ausdruck gebracht durch unsere Anbetung und durch den Lobpreis. Und wir sehen hier, Inhalt des Lobpreises ist Gottes Handeln, dass er aus seiner großen Barmherzigkeit kommt, weil Gott in seiner Liebe uns gnädig sein wollte, hat er sich in Bewegung gesetzt. Er hat sich uns zugeneigt, ist Mensch geworden und hat uns, die wir geistlich tot waren, die wir Gott nicht geliebt haben, die wir in der Zielverfehlung lebten, in Jesus Christus errettet und uns neues Leben gegeben. Das preist Petrus hier, wenn er sagt, dass Gott der Vater in seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, uns neues Leben geschenkt hat. Zu einer lebendigen Hoffnung. Am Anfang unseres Glaubenslebens steht also die neue Geburt, die uns Gott schenkt, so wie der große Mathematiker Pascal hat. Jeder, der ein echter Christ ist, tief in seinem Innern erlebt, wie Gott neues Leben schenkt, wie man eine Begegnung mit diesem Gott hat in seinem Herzen und dann weiß, da hat was Neues angefangen, wenn wir zu ihm kommen und unser Leben ihm schenken. Und wie das Leben dann, und ich habe das auch in einem Gebet vorhin herausgehört, Sinn bekommt. Und wir plötzlich mit den Augen des Herzens sehen können, das ist also Gott. Das hat er für uns, für mich persönlich getan. Und wenn wir das erkennen, werden wir erfüllt mit einer lebendigen Hoffnung. Hoffnung übrigens ist auch ein Schlüsselwort in diesem ersten Petrusbrief. Und Petrus schreibt, dass diese Hoffnung lebendig ist. Da geht es also nicht nur um ein vages Wunschdenken. Es geht nicht um eine Vorspiegelung, die uns irgendwie an der Stange halten soll. Um dann weiter blind einem unausweichlichen Schicksal entgegenzugehen. Die Hoffnung, von der Petrus hier schreibt, ist lebendig, weil sie wächst und sich entfaltet und letztlich in der Ewigkeit vollkommen wird. Es ist eine Hoffnung, die unseren Blick auf das Ziel ausrichtet, die uns motiviert, vorwärts zu gehen, weil unsere Zukunft gewiss ist. Und was begründet diese Hoffnung? Warum ist diese Hoffnung so lebendig? Klar, diese Hoffnung ist deshalb so lebendig, weil sie sich auf den gründet, der von den Toten auferstanden ist, Christus. Seit Ostern wissen wir, der Tod ist besiegt und Satan an seiner stärksten Stelle entmachtet. Bis Ostern herrschte die Todeslinie. Aber seit Ostern hat die Neuschöpfung begonnen und jeder, der eine Neugeburt erlebt hat, der Christus als den lebendigen Herrn und Erretter erfährt, der steht in dieser Lebenslinie, der hat eine lebendige Hoffnung und der weiß, das Beste kommt noch. Dieses Leben hier, ja, wenn es hochkommt, 70, 80, lass es 90 Jahre dauern. Manche, wie die Tante, erlebt sogar ihren 100. Geburtstag. Und wie unsere Anneli, 105 sogar, fast 105. Große Ausnahme. Aber auch selbst ein langes Leben ist nicht alles. In den letzten 4 Monaten war ich auf 6 Beerdigungen. Und ihr Lieben, es macht einen großen Unterschied, ob jemand diese lebendige Hoffnung hat, wenn er stirbt und in die Ewigkeit geht. Einen riesengroßen Unterschied. Weil wir als erlöste Kinder Gottes zur Familie Gottes gehören, hat der Vater für uns ein unvergängliches und unbeflecktes und unverweltliches Erbe vorbereitet. Das wartet auf uns, wenn wir hier die Augen zumachen und in die Ewigkeit gehen. Und woraus besteht dieses Erbe? Nun, alles, was Gott in der Ewigkeit für uns vorbereitet hat, macht dieses Erbe aus. Ewiges Leben in Gerechtigkeit. Endlich in Gerechtigkeit. In Freude. In Frieden, in Liebe, in Vollkommenheit, in einer herrlichen Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist und mit allen anderen Glaubensgeschwistern aus allen Nationen und Völkern. Und der Petrus beschreibt hier die Dauerhaftigkeit dieses Erbes mit 3 Begriffen in Vers 4. Unvergänglich heißt, dass es niemals verschmelzen, verrosten oder vergehen kann. Unbefleckt. Was heißt das? Keine Befleckung, keine Trübung können seine Reinheit beeinträchtigen. Es ist gegen die Sünde gesichert. Unverweltlich. Bedeutet wörtlich nicht auslöschend. Es wird nicht wie so eine Blume dahin welken. Es verliert nicht an Schönheit. Gestern haben meine Frau und ich einen schönen fast sommerlichen Spaziergang ins Abachtal gemacht. Es war so wunderschön, diese blühenden Obstbäume zu sehen auf diesem Weg. Jetzt hat es geregnet. Wahrscheinlich morgen, übermorgen sind die Blüten alle weg. So schnell vergeht und verwelkt eine Blume oder eine Blüte. Dieses Erbe, es ist unverwelklich. Und wir wissen es alle, wenn jemand hier was erbt, das ist immer eine feine Sache. Aber selbst ein irdisches Erbe, es ist so vergänglich. Und außerdem, das wissen wir auch aus vielen Geschichten, so ein Erbe kann manchmal viele Spannungen hervorrufen. Wie oft entstehen wegen des Erbes Beziehungsstörungen in den Familien, weil sich manche dann benachteiligt fühlen. Und was hat es nicht unter uns Menschen schon Streitigkeiten gegeben wegen einem Erbe? Doch dieses göttliche Erbe, das uns hier verheißen wird, ist keinen zeitlichen Veränderungen unterworfen. Da gibt es keine keine Hintertüren, durch die der Christ sein Anrecht darauf verlieren könnte. Es ist absolut sicher und es wird sozusagen jetzt schon im Safe des Himmels bildlich gesprochen aufbewahrt. Und nicht nur wird das Erbe für uns bewahrt, sondern auch wir werden für das Erbe bewahrt. So sagt uns das Petrus in Vers 5. Hier wird also auch diese wichtige Lehre der Heilssicherheit tangiert. Gottes Kraft bewahrt seine Gemeinde. Diejenigen, die in der ewigen Vergangenheit erwählt wurden, werden in der Zeit gerettet durch die Wiedergeburt und sie werden für die zukünftige Ewigkeit, für das vollkommene Heil, für die ewige Gemeinschaft mit Gott, für dieses Erbe bewahrt. Dieses ganze grandiose Erlösungswerk, das Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft mit einschließt, dieses Heilswerk Gottes, das macht unsere lebendige Hoffnung aus. Darin jubeln wir, wenn wir darüber nachsinnen, wenn wir uns dessen immer wieder bewusst werden. Wir haben also diese Worte gelesen und jetzt muss ich mich fragen, muss jeder Einzelne sich fragen, wie drückt sich wirklich meine Freude an dem Geschenk der Erlösung, an dieser lebendigen Hoffnung aus? Und ist das wirklich die Kernmotivation, jeden Sonntag in einen Gottesdienst zu gehen, diese Freude an diesen kostbaren Geschenken? Und wenn wir Anbetungslieder singen, alte wie neue, wenn wir mit eigenen Worten Gott anbeten, wenn wir das Mahl des Herrn feiern, wenn wir Gemeinschaft hier im Gottesdienst pflegen, dann sollte all das in dem Bewusstsein geschehen, wie überreich beschenkt wir doch sind in unserem Herrn. Und wir sollten uns darüber freuen. Unser Lob muss aus dieser Freude entspringen, weil Anbetung ist immer eine Reaktion auf das, wer Gott ist und was er getan hat. Und Gott will, dass wir ihn nicht nur mit unseren Lippen loben. Unser Lob ist nur dann echt und auch authentisch, wenn es aus einem ehrlichen Herzen kommt, das sich an dem erfreut, was Gott geschenkt hat. Aber wir sollten uns nicht nur an unserem Heiler freuen, wenn wir hier zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, sondern auch unser ganzes Alltagsleben sollte von dieser Freude durchdrungen sein. Am Morgen, wenn du aufstehst, erinnere dich an den Reichtum, den du hast. Und es ist gar nicht so lange her, wo Michael hier gepredigt hat. In seiner letzten Predigt, glaube ich, war es, wo er gesagt hat, schon da an der Bettkante, ja, erinnere dich daran, dass Gott dich liebt. Bevor du irgendeinen Schritt gegangen bist oder irgendetwas getan hast. Du bist viel reicher als mancher, der seine Millionen in der Schweiz oder in Liechtenstein verborgen hält. Du gehörst zur Familie Gottes. Dein Erbe ist sicher. Gott ist dein Vater. Jesus ist dein Herr und Erlöser, der Heilige Geist, dein starker Helfer, der dich bewahrt. Wenn wir uns bloß bewusster an diese lebendige Hoffnung, die wir haben, in unserem Alltag erinnern würden, wären wir bestimmt freudigere Christen. Ja, und dann beschreibt Petrus weiter hier und betont, dass die Freude der Christen nicht von ihrer äußeren Lage abhängig ist. Das ist das Zweite, was wir hier sehen. Auch bei Petrus, Freude trotz Leiden, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Die Christen, an die Petrus schrieb, die wurden damals benachteiligt, weil sie Christen waren. Sie wurden verfolgt. Sie wurden diskriminiert. wegen ihres Zeugnisses für Christus. Das war ihre Anfechtung, ihr Leiden, ihre Versuchung. Und trotzdem konnten sie sich freuen. Das ist eines der großen Paradoxa des Christentums. Jakobus sagt sogar in Jakobus 1, Vers 2, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen oder manche Übersetzungen auch Versuchungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Das klingt in unseren modernen Ohren absolut hirnrissig. Und manche denkt, wie soll das zusammenfassen? Freude und Anfechtungen und Prüfungen. Und wir haben auch in dieser einen benannten Predigt darüber nachgedacht. Freude ernst nehmen, vielleicht erinnert ihr euch noch, dass eben nach dem Neuen Testament Freude und Leid sich nicht gegenseitig ausschließen. Und Petrus sagt, die Versuchung, das Leid, die Verfolgung, wenn wir sie erfahren, kann uns das zwar traurig machen. Keiner jubelt, wenn er leidet, wenn ihm was wehtut, wenn er zu Unrecht behandelt wird oder misshandelt wird. Aber alle diese Dinge können die tiefe, unvergängliche Freude, die in der lebendigen Hoffnung auf Jesus Christus ausgerichtet ist und verwurzelt ist, nicht auslöschen. Das ist der Punkt hier. Das will Petrus uns sagen. Und noch mehr. Er sagt uns hier noch mehr. Er sagt, dass genau diese Anfechtungen und Versuchungen und Prüfungen, sie erfüllen immer einen Zweck. Vers 7. So wie ein Goldschmied die Flamme benutzt, um das Gold zu reinigen, so benutzt Gott Schwierigkeiten und Zerbrüche in unserem Leben. Vielleicht irgendwann mal auch Verfolgung, um unseren Glauben zu läutern und zu reinigen. Und das tut natürlich weh, wenn wir leiden müssen, wenn wir enttäuscht werden, wenn wir krank werden, wenn wir abgelehnt werden, wenn uns jemand, den wir lieben, auch weggenommen wird. Aber alle diese Leiden benutzt Gott, um die Dinge wegzubrennen, die verhindern, dass das Bild Jesu mehr und mehr in uns gesehen wird. Es wird gesagt, dass ein Goldschmied in der Antike das Gold so lange im Schmelzofen ließ, bis er in diesem geläuterten Gold sein Bild an der Oberfläche sehen konnte. Unser Eigenwille, unser Hochmut, unsere Gleichgültigkeit, unsere Selbstzentriertheit, unsere Rechthaberei, alle diese Dinge, die unser sündiges Wesen ausmachen, sie sind so wie Schlacke. Und unser Vater, der große ewige Goldschmied, will uns davon reinigen. Und dazu benutzt er, wenn es nötig ist, mancherlei Versuchungen, Enttäuschungen, manchen Schmerz in unserem Leben. Denn genau dadurch wird unser Glaube gereinigt. Und zugleich auch auf Echtheit geprüft. Denken wir doch mal an die drei Männer im babylonischen Feuerofen, die wurden wörtlich auch durchs Feuer erprobt. Was hatte das Feuer erwiesen? Es hatte erwiesen, dass ihr Glaube echt war. Und wisst ihr, was dort in dem Feuerofen passierte, nachzulesen, Daniel 3, 12 bis 30 eigentlich. Langer Abschnitt. Ihre Fesseln verbrannten. Sie konnten sich bewegen in diesem großen Ofen. Und es heißt dort, während die Flammen loderten, hatten sie Gemeinschaft mit einem, dessen Angesicht dem eines Göttersohnes glich. Mitten im Leid. Mitten in der Hitze und der Glut des Feuers war Gott bei ihnen. Unsere Versuchung und unser Leiden haben also auch den Zweck, unseren Glauben auf Echtheit zu prüfen. Denn wenn der Glaube nur dann hält, wenn die Bedingungen günstig sind, ist es kein echter Glaube. Aber wenn er sich bewährt im Feuer, in diesen schwierigen Situationen, in den Zeiten, wo es eng wird, wenn es dunkel wird, wenn wir Schweres durchmachen, dann sagt Petrus, ist er viel kostbarer als vergängliches Gold. Auf dem Markt der Ewigkeit hat das Edelmetall Gold keinen Wert. Ich weiß, heute setzen viele auf Gold. Das ist ein begehrtes Investitionsmittel, aber auch der Goldpreis, mal ist er ganz oben und dann rutscht er wieder ins Tal. Auf dem Markt der Ewigkeit hat das Edelmetall Gold keinen Wert. Aber ein bewährter Glaube, ein Glaube, der sich an Gott und seinem Heil trotz Leiden erfreut, der wird Lob und Herrlichkeit und Ehre unserem Herrn Jesus bringen, wenn er wiederkommt. Ihr Lieben, wir hier erleben heute bei weitem nicht die Repressalien und das Leid, was die Christen damals im ersten Jahrhundert erleiden mussten oder was andere Glaubensgeschwister zur Zeit in anderen Ländern erleiden. Und dennoch sind auch wir herausgefordert, uns als Christen zu freuen, auch wenn wir andere Formen von Leiden oder Schwierigkeiten erfahren. Vielleicht Leiden, die viel mehr so im Inneren stattfinden, innere Leiden auch sind. Und vielleicht müssen wir das noch lernen. Also ich ganz bestimmt, ich muss das noch lernen. Dass Traurigkeiten und unerfüllte Wünsche und Leiden und Anfechtungen und Prüfungen und Versuchungen und Ablehnungen, dass all diese Dinge vielleicht wir lernen müssen, mehr als Freunde zu sehen und weniger als Feinde. Gott gebraucht sie, um uns mehr und mehr zu reinigen und zu lösen von den sündigen, aber nicht nur sündigen, sondern auch den zweitrangigen, vergänglichen Dingen in unserem Leben, die noch so viel Raum oder Besitz in uns haben. Er gebraucht sie, um uns hinreifen zu lassen, wenn wir unsere höchste Freude, Petrus nennt sie hier, eine unbeschreibliche, herrliche Freude in unserem geliebten Herrn Jesus selbst finden wollen. In den Versen 8 und 9 wird uns der Höhepunkt der Freude des Glaubens vor Augen gestellt. Das ist das Dritte, was wir hier sehen. Freude an dem geliebten Jesus selbst, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Meine Lieben, das ist das Höchste. Gott hat uns erlöst durch das Werk seines Sohnes. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und wir freuen uns an der Gabe der Erlösung und hoffen auf das Erbe, von dem wir vorhin auch gelesen haben und das für uns aufbewahrt ist. Aber das Tiefste im Leben eines Gotteskindes ist, dass es mir letztlich nicht nur um die Dinge geht, die ich von Gott bekomme, so sehr ich sie bekomme und so gewiss ich sie von ihm bekomme, sondern hinzukommen, dass es mir um den Geber selbst geht. Weil du mein Herr bist, weil ich dich erfahren habe als eine lebendige Person, die in mir wohnt, kann ich jetzt bekennen, ich liebe dich, auch wenn ich dich nicht sehen kann. Ich vertraue dir, auch wenn ich dich jetzt nicht sehe. Ich weiß, du bist mein Gott, du bist Immanuel, Gott mit uns. Der Kirchenvater Augustinus, er spricht von dieser Freude in seinen Bekenntnissen mit diesen berührenden Worten. Gibt es doch eine Freude, die Gottlosen nicht gewährt wird, sondern nur denen, die mir umsonst dienen, deren Freude du selbst bist. Und seliges Leben ist dies, sich freuen zu dir hin, an dir, um deinetwillen. Von dieser Freude spricht der Petrus hier. Und es ist auch hier wiederum bemerkenswert, wie er Liebe mit Freude verknüpft. Die Liebe zu Jesu, ja die Liebe zu seinem Vater beinhaltet Freude an der Person Gottes. Ich kann nicht sagen, ich liebe Jesus, wenn ich mich nicht an ihm erfreue. Und ich kann mich nicht an ihm erfreuen, wenn ich ihn nicht liebe. Denn Liebe ist das Überfließen der Freude an Gott. So hatte es auch Pascal in jener Nacht erfahren, als er schrieb, gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich erkannt. Freude, 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 Tränen der Freude. Ihr Lieben, ich wünsche mir sehr, dass wir diese herrliche, mit Worten kaum beschreibbare Freude an unserem Herrn selbst, nicht nur in der Ewigkeit, sondern schon hier in dieser Zeit immer wieder erleben. Denn unser Glaube besteht nicht nur aus Inhalten. Es geht nicht nur darum, mit dem Kopf, mit dem Verstand, den Lehren der Bibel zuzustimmen. Es geht nicht um einen Glauben an den Glauben. Unser Glaube ist auf eine lebendige Person ausgerichtet. Und je länger ich auf dem Weg der Nachfolge bin, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass Gott nicht nur auf die Art und Weise, wie wir über ihn denken, geehrt wird, sondern auch, wie wir tief in unserem Herzen unseren Gott erfahren, wie wir ihn lieben und wie wir uns nach ihm sehnen und wie wir uns an ihm erfreuen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder prüfen, was ist es, was uns letztendlich am meisten Freude bringt. Die Freude an Gott sollte bei weitem die Freude an irgendwelchen anderen Dingen, so schön und so gut sie auch sein mögen, überragen. Sie sollte etwas sein, das uns zutiefst innere Zufriedenheit bringt, auch wenn die äußeren Umstände alles andere als erfreulich sind. Und so stehen wir jedes Mal oder immer wieder, solange wir hier unterwegs sind, durch dieses Erdental, vor dieser Herausforderung, unser Herzen ehrlich zu lesen und zu prüfen. Und wenn du diese Freude zurzeit nicht besonders empfindest, dann möchte ich dich heute ermutigen, den Kampf um diese Freude aufzunehmen. Bitte Gott, dass er dir hilft, diese Freude an ihm selbst zu suchen. Du darfst zu ihm ganz ehrlich sagen, Herr Gott, ich möchte mich an dir selbst mehr als an all den Gaben erfreuen, die du mir schenkst. Aber es ist so schwierig, das zu empfinden. Hilf mir. Bitte ihn, dir diese Erfahrung der Freude an ihm selbst zu schenken. Natürlich wird diese Freude, das wissen wir auch, erst vollkommen sein in der Ewigkeit, wenn wir am Ziel unseres Glaubens angekommen sind. Aber als Gläubige des neuen Bundes haben wir das große Privileg, eine Erlösung erfahren zu haben und auch unseren Erlöser in einer Weise kennenzulernen und zu lieben, wie es selbst die Propheten nicht erlebt haben, sondern nur darauf hinweisen konnten. Und davon sprechen die letzten Verse dieses Abschnittens, die ich hier so zusammengefasst habe, Freude, auf welche die Propheten hinwiesen. Sie waren im Grunde wie Wegweiser auf unsere Errettung hin, die uns solche Freude gebracht hat und noch bringen wird. Sie haben gesucht und geforscht und sich danach gesehnt an dieser Rettung und dieser kommenden Gnade teilzuhaben, und das Ergebnis ihres Forschens ist was denn? Ihre vom Geist Gottes inspirierten Schriften. Die Propheten, sie verstanden nicht alles, was der Heilige Geist durch sie sagen ließ. Es war der Geist, der die Leiden des Christus, zum Beispiel in Jesaja 53, wir haben es erst an Karfreitag gehört und gelesen, und auch die Herrlichkeit danach vorhersagte, durch die Propheten, durch die Boten, durch seine Diener. Es ist hochinteressant. Christus erfüllte während seines Lebens, ich habe es nicht gezählt, aber ich habe es nachgelesen, und viele, die sich damit beschäftigt haben, die sagen, er erfüllte 300 oder ca. 332 Prophezeiungen während seines Lebens. Und Petrus sagt hier, die Propheten des Alten Testaments, sie dienten vorlaufend der Gemeinde des Neuen Bundes und nicht sich selbst. Und in seiner Grundbedeutung heißt dienen eigentlich, finde ich auch eigentlich eine schöne Wortbeschreibung, es bedeutet eigentlich den Tisch decken. Und wir können also bildlich sagen, die Zeugen des Alten Testaments haben den Tisch gedeckt. Und selber konnten sie noch nicht davon essen. Das bestätigt übrigens auch Hebräer 11, dieses ganze Kapitel, das wir dort lesen. Erst die essen an diesem Tisch, die Gott zur Zeit dieser Gnadenzeit zu seinen Gästen gerufen hat. Jetzt ist die Zeit der Erfüllung. In dieser Zeit der Gnade wird das Evangelium, die frohe Botschaft, verkündigt, und es ist die Zeit, in der sozusagen zu diesem Festmahl eingeladen wird. Ihr Lieben, sind wir uns eigentlich des Vorrechts bewusst, das wir heute genießen? Petrus wollte mit diesen Versen den Christen in der Diaspora, in der Zerstreuung, aber auch daran erinnern, Leute, auch wenn die Welt euch nicht erkennt, wenn sie euch verachtet und wenn sie euch verfolgt, so verwirklichen sich doch an euch, die ihr jetzt so in dieser Zeit unterwegs seid, Wahrheiten, die die Propheten nicht verstehen konnten und selbst die Engel, die noch in der himmlischen Herrlichkeit leben, die beobachten staunend die Freude, die unsere Erlösung bringt. Die staunen darüber, wie der dreieinige Gott uns so nahe gekommen ist, dass er uns zu sich selbst gezogen hat, uns wiedergeboren hat und sogar hineinzieht in diese Gemeinschaft seiner selbst, sodass wir ihn lieben können und uns an ihm mit einer unaussprechlichen, herrlichen Freude erfreuen. Ihr Lieben, das ist für mich eine absolute, eine grandiose Wahrheit. Du und ich, wir wurden geschaffen von einem Gott, der Liebe ist. Und Gott hat uns, die wir uns von ihm emanzipiert haben, uns selbst zu Gott gemacht haben, selbst Gott sein wollten. Er hat uns gerufen und er hat uns die Augen geöffnet für das Evangelium und uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und uns ein Erbe zugesichert. Und er nimmt uns hinein in diesen Kreis, in die ewige Gemeinschaft zwischen Liebhaber, Geliebten und der Liebe selbst. Und wenn ich Liebhaber sage, dann denke ich an den Vater. Und wenn ich Geliebten sage, dann denke ich an den Sohn. Und die unbeschreibliche, herrliche Liebe, die seit Ewigkeiten zwischen dem Vater und dem Sohn existiert, ist im Grunde personifiziert in der Person des Heiligen Geistes. Der dreieinige Gott hat uns hineingezogen in den Kreis seiner Gemeinschaft. Und das macht die Freude unseres Glaubens aus. Und darüber staunen die Engel, wenn sie sehen, wie Gott in seiner Weisheit seinen Heilsplan erfüllt. Wir sind mittendrin. Es kommt noch mehr. Und darüber staunen die Engel, wenn sie sehen, wie Gott in seiner Weisheit diesen Heilsgeschichte schreibt, diesen Heilsplan erfüllt. Wenn sie sehen, auch jetzt in dieser Zeit der Gnade, wie Gott seine Braut sammelt, wie sie sich vorbereitet auf das Hochzeitsmahl und wie sie sich an ihrem Erlöser, dem Bräutigam, erfreut. Ihr Lieben, auch wenn wir hier in dieser Welt Fremdlinge sind, und das sind wir sehr wohl, so sind wir doch überreich beschenkt. Und ich wünsche uns, dass die Freude unseres Glaubens nicht nur am Sonntagmorgen, sondern Tag ein, Tag aus, unser Leben lang bestimmt und genau diese Freude, die die Gemeinde haben soll an dem Christus selbst und an dieser ewigen Erlösung, dass diese Freude von der sichtbaren und auch von der unsichtbaren Welt. Sichtbare Welt heißt unsere Nachbarn, unser Umfeld, die unsichtbare Welt, wir haben es hier gelesen bei Petrus, sind die Engel, dass die wirklich staunen können. Wow! Das sind also diejenigen, die er erlöst hat. Durch seinen Opfertod am Kreuz, durch sein Blut. Das sind seine Erlösten, seine Kinder. Das sind die Erben. Ich habe die Predigt begonnen mit den Anfangsworten aus Pascals Memorial. Beenden möchte ich sie mit den letzten Worten dieses bedeutsamen Erinnerungsschreibens. Worte, die der große Mathematiker bis zu seinem Tod, wie ich schon sagte, auf seinem Herzen trug. Völlige Unterwerfung unter Jesus Christus und unter meinen Seelenführer. Ewig in Freude für einen Tag der Drangsal auf Erden. Deine Worte möchte ich nie vergessen. Möge Gott es schenken, dass diese Einstellung auch unsere Herzen erfüllt.